Hallo, mein Name ist Henrik Heigel und ich bin Fedora. Ich wünsche allen Zuhörern von Radio Tux ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Draußen treibt der Wind den Schnee durch Gassen, Wälder und über den See. Auf den Weihnachtsmärkten, an den Ständen frieren die Leute, doch nicht die Geeks in ihren vier Wänden. Umso mehr freut sich Radio Tux, euch zu sehen an unserem Sendungskamin im Dezember 2010. Die Flammen sorgen für eine wohlige Wärme zuhauf. Wir versprechen, wir halten euch nicht lange auf. Von Weihnachtsstress gönnt euch eine Auszeit, denn ihr wisst, Linux auf die Ohren während eurer Freizeit. Hört das Gedicht bis zum Ende, haltet euch im Zaum, vielleicht legt euch der Weihnachtsmann dann etwas unter den Baum. In der letzten Sendung haben wir es versprochen, es folgt die Schaltung, weitere Stimmen vom Open Office Kongress für Wirtschaft und Verwaltung. Ja gut, ich höre lieber auf mit Reimen. Sollte jemand so komisches Knarren gehört haben, das waren die alten Dichter in ihren, ach ihr wisst schon, Sachen mit Migrationshintergrund sind ja immer wieder in den Medien. Wir haben sogar eine Stadt damit gefunden. Patrick spricht mit Andreas Kavol von der Stadt Freiburg. Hier sollen mehrere tausend Clients auf OpenOffice migriert werden.
Bei mir sitzt Andreas Kavol von der Stadt Freiburg. Schönen guten Tag, Herr Kavol.
Schönen guten Tag.
Sie haben mit Ihrer Kommune auf OpenOffice.org migriert. Können Sie uns vielleicht erzählen, warum Sie das gemacht haben und wie lange das ganze Projekt gedauert hat?
Also das Projekt hat bei uns im Jahr 2007 gestartet. Wir haben dort damals uns einen Projektplan erstellt und seit diesem Tag sind wir also an der Umstellung des OpenOffice auf eben, also des Microsoft-Produkts auf OpenOffice. Wir haben das Problem bei uns natürlich, dass wir eine relativ große Kommune sind. Wir haben über 2000 verschiedene Aufgaben in unserem Kommunalbereich und müssen natürlich auch dann entsprechend uns bei den jeweiligen Aufgaben die Vorlagen und Dokumente anschauen und das Ganze natürlich vernünftig auch durchgeplanen an der Stelle.
Sie haben ja eben Ihren Vortrag gehalten und da eine schöne Grafik gezeigt mit dem Stichpunkt Risiken. Zu sehen war darauf ein IT-Entscheider, der auf einem Drahtseil ging, das man auch sehr gerne als Drahtseilakt bezeichnet. Warum haben Sie sich für diese Grafik entschieden? Was wollten Sie damit aussagen?
Ich glaube, das große Problem, was man hat, wenn man sich aus diesem großen Mainstream-Bereich Microsoft oder auch aus diesen Bereichen herauslöst, ist, dass man natürlich dann auf einer sehr hervorgestellten Position ist zunächst einmal. Man hat das Problem, dass man natürlich dann über diese normalen Bereiche hinausragt und natürlich damit auch ein viel größeres Risiko hat, in den Fokus von Problemen zu geraten, die man natürlich immer wieder abgleicht mit, was ist in Microsoft, was ist in diesen Open-Office-Produkten. Also der Sinn, der erschließt sich im ersten Moment dem einen oder gar nicht, warum muss ich ein neues Produkt haben? Ich habe doch bereits ein Textprogramm. Warum kann ich nicht das neue Textprogramm auf der gleichen Welt haben? Warum muss ich einen Wechsel vollziehen? Und in dem Moment, wo ich dieses Thema den Leuten präsentiere, habe ich natürlich die Situation, dass die auch natürlich sagen, muss ich das machen und natürlich auch Ängste haben im ersten Moment. Das heißt, ich stelle mich aus diesem normalen Textarbeitsumfeld etwas heraus. Ich habe eine herausragende Position. Ich stehe eigentlich auf einem Seil oberhalb dessen, was normalerweise verändert wird. Und natürlich bin ich auch viel angreifbarer im selben Moment, denn ich gehe nicht durch den Mainstream. Mainstream heißt immer, ich kann dem einmal sagen, weißt du, das Produkt kann das nicht. Das weißt du auch, weil du hast das ja auch zu Hause. Und dann ist die Diskussion natürlich sofort erledigt. Wenn ich ein Alternativprodukt habe, werde ich immer mit dem Original verglichen und muss auch möglicherweise zurückweichen, weil ich sagen kann, mein Produkt kann das zurzeit nicht, das Original kann das natürlich an der Stelle. Das heißt, ich bin viel angreifbarer, weil ich eben fachlich das Ganze nicht bieten kann, weil ich aus einem normalen 80% ist alles immer gleich Umfeld herausgehe und zum Dritten natürlich auch das Problem habe, dass ich für ein Produkt, ein Projekt, was ich in diesem Bereich mache, auch natürlich eine hohe Zustimmung der Verwaltungsebene brauche. Also je höher dieses Projekt angesiedelt wurde und desto sicherer kann ich auch sein, dass mein Drahtseilakt mir gelingt, dass ich das Produkt einführen kann. Es zählt oft nicht die Qualität, es zählt oft eigentlich auch nur die Politik in solchen Produktentscheidungen.
Ein anderer Schwerpunkt Ihrer Präsentation war die Verwurzelung dieser Office-Struktur und auch spezielle Anwendungen, die zum Problem werden können. Also das heißt, eine spezielle Anwendung allein kann alles zerstören. So, jetzt haben wir bereits in den 2 Tagen gehört, dass viele erfolgreich auf OpenOffice migriert sind, aber was gern außen vor gelassen wird, das ist Outlook, das Sie auch als Beispiel genannt haben. Was setzt die Stadt Freiburg für einen Mail-Client ein?
Da haben wir ein großes Glück. Wir sind ein Novell-Kunde und haben also das Novell Groupwise im Einsatz, das auch diese ganzen Zusatzfunktionen dieser Microsoft-Produktschiene gar nicht bringt. Das heißt, Dokumente können gar nicht so in so einen Kontext gestellt werden wie in Outlook zum Beispiel. Das heißt, wir haben da auch nicht das Problem, den Leuten zu erklären, dass diese Funktionalitäten nicht mehr verfügbar sind durch ein OpenOffice-Produkt zum Beispiel. Das grundsätzliche Thema, was wir natürlich haben bei einer Migration von Office-Produkten, gerade wie Microsoft Office, ist natürlich, dass diese Makroprogrammierungsebene völlig offen liegt. Das heißt, ein Endanwender, der am PC sein vollständiges Microsoft-Produkt hat, auch den vollständigen Zugriff auf alle Ressourcen, vor allem auf die Makroprogrammierungsressourcen. Das Problem, was wir haben, ist nicht so, dass wir nicht wissen, was man normalerweise im Stadtnetz mit Dokumenten macht oder mit Tabellen macht. Das Problem ist in den Bereichen, wo wir es nicht wissen. Es sind Dokumente, es sind Anwendungen, die sind genehmigt, die sind bekannt, die sind auch mit Microsoft Channel verbunden. Aber Anwender können aufgrund der Zugänglichkeit der Technik auch selber für sich in ihren Arbeitsbereichen ganz andere Entwicklungen nochmal vorantreiben, entwickeln also Hilfesysteme für ihre Mitkollegen. Und das erfahren Sie am Wochenende in der PC-Zeitschrift, das wird am Montag im Büro ausprobiert und das ist dann nachher irgendwann eine so wichtige Funktion für das Umfeld, dass man das gar nicht mehr wegnehmen kann, ohne Unmut auszulösen. Das heißt, wir haben das Problem, dass der glatte Rasen, den man glaubt zu haben, das heißt das Produkt Open Office, Microsoft Office, ich sehe meine Umgebung, ich kenne meine Produktabhängigkeiten, das ist nochmal ganz, ganz anders. Wenn man eine Ebene tiefer schaut, merkt man, dass das Produkt viel mehr Abhängigkeiten hat, als man im ersten Moment sehen kann. Weil eben Anwender selber programmieren, Lösungen erstellen, die am Rande dessen ist, was ein Programmierer wirklich auf die Beine stellen würde und natürlich auch damit ein Problem haben in der Ablösung, für uns natürlich erzeugen automatisch.
Von so einer Migration ist ja eigentlich immer der Mitarbeiter am meisten betroffen. Das kann dann zum Teil zu drastischen Emotionen führen. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie konnten Sie den Nutzer für diese Migration begeistern? Was für Pro und Kontras hatten Sie da zur Verfügung?
Also wir haben nicht alles richtig gemacht. Wir haben 2000 Benutzer, die den PC bei uns benutzen, die Textbearbeitung machen oder auch Tabellenkalkulationen machen. Und wir haben im ersten Schritt zunächst einmal nur die vielen Nutzer identifiziert, die also mit vielen Aufgaben am Textprogramm beschäftigt sind oder auch im Bereich der Tabellenkalkulation und haben zunächst nur diese geschult. Wir haben aufgrund der Nähe zum Microsoft-Produkt 2000 natürlich gesagt, wir brauchen nicht jeden zu schulen. Wer einen Brief schreibt, kann das auch eigentlich in dem neuen Produkt genauso wie in dem alten. Und das war natürlich ein Fehler, denn der Umstieg mag zwar einfach sein, aber der Anwender hat natürlich das Problem, dass er sich auf eine neue Technik einlassen muss, die er noch gar nicht kennt und die ihm natürlich auch Sorgen macht. Das heißt, er fängt eigentlich, bevor er überhaupt in die Situation kommt, das neue Produkt kennenlernen zu müssen, bereits damit an, sich eigentlich gegen das Produkt zu entscheiden, weil er es noch nie gesehen hat, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Und das löst sehr starke Emotionen aus und das bringt auch dazu, schon von vornherein zu sagen, das Programm ist nichts, was da auf uns zukommt. Und wir haben sehr viel Mühe gehabt. Wir haben über 1800 Leute in Kurzkursen geschult mittlerweile, hier die Stimmung ein bisschen auch wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber es ist noch nicht ganz gelungen, weil natürlich auch wir Schulungsmaßnahmen in so einem kleinen, engen Raum gemacht haben und natürlich der Großteil der Leute sagt, warum werde ich nicht geschult? Bin ich weniger wert als eine Schreibkraft? Ich habe ein neues Produkt, ich muss mich auch darauf einstellen können. Warum gibt es für mich jetzt nichts, was ich da noch als Angebot hätte?
Ein weiter wichtigerer Aspekt bei Dokumenten, gerade auch für Kommunen, ist ja der Zugang zu diesen Informationen. Das heißt, man möchte ja nicht gerade abhängig von irgendeinem Programm sein, das mir gerade diese Informationen bereitstellt. Wie wichtig ist für Sie, respektive für Kommunen allgemein, das ODF-Format?
ODF ist der Ausgangspunkt unseres Migrationsprojektes. Wir haben genau das Problem, dass wir natürlich Dokumentenbestände von mittlerweile auch schon fast 20 Jahren im Hause haben, angefangen mit den WordPerfect-Dokumenten, hinüber zu den Word-Dokumenten und jetzt nach 20 Jahren ist natürlich bereits der Punkt mehrfach erreicht gewesen, wo Dokumente konvertiert werden mussten. Aus der WordPerfect-Welt mussten sie neu geschrieben werden, in die Word-Welt zum Beispiel, in den Ratsvorlagen. Das zwingt uns die Technik. Also der Inhalt eines Dokumentes, den könnten wir ein Leben lang aufheben, wenn wir nicht aufgrund der technischen Veränderungen alle paar Jahre gezwungen werden, Inhalte neu technisch abzuspeichern. Und das ist ein Punkt, der uns immens stört, denn wir möchten die Kontrolle über die Inhalte haben, unabhängig von dem Produkt, was ich verwende. Das ist heute mit ODF zum ersten Mal der Fall. Das ist ein Weg, der uns sehr wichtig ist. Man stellt sich mal vor, die Gutenberg-Bibel im Jahr 1445 gedruckt, wäre gerade mal 20 Jahre lesbar gewesen, weil natürlich dann das Dokumentenformat nicht mehr lesbar wäre nach 20 Jahren. In welcher Gesellschaft würden wir heute leben, wenn man die Bibel nach 20 Jahren wieder wegschmeißen müsste an der Stelle, wahrscheinlich mit Axt auf uns einschlagen, gleich noch, weil wir das eben nie gelernt haben, anders zu leben.
Sie haben während Ihrer Keynote zwei Programme vorgestellt, und zwar einmal den Wollmux natürlich, den wir jetzt bereits auch schon öfters gehört haben, und ODF Trans. Ich würde gerne erst auf den Wollmux zu sprechen kommen. Sie waren da ja regelrecht euphorisch. Was gefällt Ihnen an dieser Extension, an diesem Programm so genau?
Ein großes Problem eigentlich unserer Kommunalverwaltung ist, dass wir im Prinzip in jeder Kommune das Rad neu erfinden müssen. Das heißt, Vorlagensysteme und Briefvorlagensysteme, die automatisch Nutzerdaten übernehmen und Ähnliches, braucht jede Kommune. Und bisher war das Problem, es wurde immer in jeder Kommune selbst etwas entwickelt, mit all den Vor- und Nachteilen, was man sich leisten konnte an der Stelle. Und durch das Wollmux-Produkt, das die Stadt München ja mit viel Geld und Energie aufgebaut hat, haben wir eine Lösung, die heute man einfach übernehmen kann. Also man kann im Prinzip sagen, ein Open-Source-Produkt wie das Wollmux-Produkt kann ich relativ schnell auf eine Kommune schneidern, wie uns zum Beispiel in Freiburg mit 2000 Benutzern. Und wir haben eine immense Ersparnis an finanziellen Aufwänden. Wir geben auch schon was zurück, wo wir können, aber wir haben ein ausgereiftes professionelles Produkt, das uns ermöglicht, schnell Dokumentensysteme einzubinden. Und das ist ein Novum, das es noch nicht bisher gegeben hat.
Also ganz klar überzeugt.
Ganz klar überzeugt. Man muss mehr für den Wollmux machen. Man kann auch jetzt sagen, es gibt zwei große Kommunen, die Freiburger und die Münchner, die das produktiv einsetzen. Unsere Kommunalverwaltung mit 2000 ist natürlich im Verhältnis zu den 14.000, 15.000 Münchner Usern sehr klein, aber wir haben einen immensen Mehrwert durch die Münchner Entscheidung, auch das Ganze Open Source zu stellen.
Ein weiteres Tool, das Sie vorgestellt haben, war ODF Trans. Können Sie uns kurz erzählen, was dieses Programm genau macht?
Ein Grundproblem natürlich, wenn man auf ein nicht Mainstream-Produkt wie OpenOffice setzt, ist natürlich, dass man Dokumente erhält, die sich im ersten Moment durch das Programm gar nicht lesen lassen. Das heißt, ich habe ein Microsoft-Dokument, auch vielleicht ein Office 2007-Dokument, das sich durch die Speicherungsform überhaupt nicht mehr öffnen lässt für mich, und ich muss an diesen Inhalt irgendwie herankommen. Ein guter Weg ist dann einfach, einen Multi-Converter einzusetzen, der im Prinzip in der Lage ist, einen Dokumententyp in den anderen zu wandeln. Natürlich möglichst authentisch, möglichst im Originalzustand. Und ODF Trans wurde für das Auswärtige Amt entwickelt, um genau das zu lösen. ODF Trans ist im Kern eigentlich lediglich ein kleines Tool, das Dokumente entgegennimmt, in einem bestimmten Kontext umwandeln lässt durch ein Produkt wie Microsoft Office oder auch Open Office und das Dokument dem Anwender zurückgibt an der Stelle. Also ein Vermittler zwischen diesen beiden Welten. Eigentlich eine Batch-Steuerung mehr ist das Ganze nicht. Und trotzdem hat man einen riesen Mehrwert, denn man kann das in ein Mailsystem einbinden zum Beispiel und sagt dem Anwender, wenn du ein Dokument bekommst, was du nicht lesen kannst, schick es auf die Adresse im Mailsystem. Du bekommst ein Dokument in der richtigen, lesbaren Form für dich zurück oder sogar eben ein PDF-Dokument. Das heißt, du kannst auch davon ausgehen, dass es 1:1 dein Inhalt ist, den du da erwartet hast, den du auch jetzt lesen und sehen kannst. Und es ist unverzichtbar, denn in dieser Phase dieser verschiedensten Dokumentformate, DocX, ODF-Formate, Doc-Formate, ist es einfach notwendig, einen Vermittler zu haben, der einem halbwegs die verschiedensten Formate bereitstellen kann.
Und diese Konvertierung funktioniert auch in der Regel ganz gut, also jetzt vor allen Dingen so im Bereich Formatierungen.
Die Konvertierung funktioniert natürlich nie hundertprozentig. Das wird ein Problem sein, was wir auch noch lösen müssen. ODF ist ein guter Standard, aber solange die Produkte sich dann nach und nach auf die verschiedenen Standards verständigen, ODF 1.2, 1.1, bleibt immer ein Rest in der Konvertierung. Es gibt zwei große Bereiche. Das ist der Bereich der Textrahmen in der Textverarbeitung. Das ist der Bereich der automatischen Aufzählungen. Da können wir heute nicht garantieren, dass die Daten gleich übermittelt werden. Das heißt, es wird immer zu Formatierungsverlusten vor allen Dingen führen. Da kann man nur Richtung PDF gehen bei solchen Dokumenten. Es ist einfach eine Aufgabe der nächsten Jahre, auf dem Standard ODF auch eine verbindliche Vereinbarung von Funktionen zu treffen. Ein gleicher Funktionssatz, der in allen Programmen, die ODF unterstützen, auch wirklich auch dann dargestellt werden kann.
Jetzt nach all dieser Migrationszeit, würden Sie anderen Kommunen auch empfehlen, auf Open Office, auf Open Source umzusteigen?
Ja, natürlich. Also letztendlich verbrauchen wir Steuergelder. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir natürlich mit Steuergeldern wirtschaften. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, wir sind ständig klamm in der Kasse. Das heißt, wir haben immer das Problem, dass wir natürlich die Mittel, die wir haben, effizient einsetzen müssen. Der Zurückgriff auf Open-Source-Produkte wie das OpenOffice.org oder wie auch den Wollmux ermöglicht natürlich einer Kommunalverwaltung ganz anders zu agieren im Bereich der Technik. Niemand kann sich einen Wollmux leisten, aber er kann ihn einrichten lassen sich. Das heißt, ein Zusatznutzen, den wir über Open-Source-Produkte kriegen, der ist immens für uns. Und den kann man auch weitergeben, ohne jetzt mit Dritten wieder verhandeln zu müssen über Kosten, Lizenzen und Ähnliches. Ich kann nur jedem raten, sich den Wollmux anzuschauen. Und wenn man den Wollmux mal gesehen hat, dann wird man auch wissen, wo man hin muss.
So, jetzt noch der letzte Punkt, bevor wir dann fertig sind. Wie sehen Sie die Zukunft von Open Source in Kommunen?
Das ist ein schwieriges Thema. Wir müssen immer daran denken, dass zum einen Dokumentenaustausch in Kommunen stattfindet. Das heißt, wir erhalten Dokumente von außen, wir bearbeiten gemeinsam Dokumente. Und wir haben natürlich jetzt schon das Problem, dass einige Kommunen DocX verwenden als neues Office, weil sie halt neue Office-Dokumentformate einsetzen können durch neue Programme. Wir haben natürlich Kommunen, die haben OpenOffice, die haben Microsoft Office 2000. Also es wäre der Wunsch von uns natürlich, dass wir auf einer gemeinsamen Basis immer stärker auch uns diese Open-Source-Produkte aneignen, gemeinsame Standards schaffen, zum Beispiel im ODF-Format-Austausch, um hier ganz klar Kosten zu sparen, ganz klar auch Abläufe zu vereinfachen, Migrationen zu vereinfachen und natürlich damit auch den Bürgern letztendlich Geld zu sparen.
Jetzt gibt es ja interessanterweise neben OpenOffice.org noch Oracle Office und LibreOffice. Wie sehen Sie da die Zukunft jetzt für sich als Kommune, wenn es jetzt auf einmal drei verschiedene Office-Varianten gibt?
Unser Ausgangspunkt ist ODF. ODF ist für uns das Ziel, das wir erreichen wollen. Wir wollen einen offenen Dokumentenstandard verwenden für Dokumente. Es gibt neben den Verfahren, neben OpenOffice.org und LibreOffice und auch GooOffice natürlich auch Microsoft Office. Microsoft Office unterstützt auch das Format 1.1, ODF. Und für uns stellt sich die Frage, wer ist der verlässliche Partner am Ende in dieser Diskussion? LibreOffice, OpenOffice, gibt es gute Gründe, warum man auf den einen oder anderen Partner schwenken sollte. Aber ich halte auch Microsoft Office für durchaus einen Partner in dieser Thematik, denn wir erwarten eine gute Unterstützung, wir erwarten eine Kontinuität im Produkt. Wir können nicht unseren Usern alle zwei Jahre zumuten, ein neues Produkt zu installieren. Im Nachhinein dann merken, dass Dokumentenformate schon wieder verändert wurden, weil ein anderer ODF-Standard dahinter steht. Wir brauchen da eine Kontinuität, eine Stabilität. Wir brauchen eine Entschleunigung. Ich brauche kein alle halbe Jahre ein neues Produkt. Ich brauche ein Produkt, was mich auf 5 bis 10 Jahre stabil begleiten kann. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns.
Das heißt, für Sie spielt im Endeffekt nur das Dokumentenformat eine Rolle und nicht die Anwendung, die dahinter sitzt?
Naja, nicht so hundertprozentig. Natürlich halte ich ein Open-Source-Produkt für ein deutlich wichtigeres Produkt in unserem Umfeld als eine proprietäre Software, wo ich immer vom Unternehmen abhängig bleibe. Im Open-Office-Umfeld kann ich mir durchaus Programmergänzungen oder auch Add-ons erstellen lassen, die mir kleine Probleme, die ich im täglichen Umgang mit dem Produkt habe, sofort lösen. Das kann ich natürlich bei einem Softwareprodukt, was Closed Shop ist, gar nicht in der Art auf den Weg bringen. Wir haben ja auch bereits mehrere Zusatzprodukte für uns entwickeln lassen für OpenOffice. Wir haben jetzt eine Wollmux-Ergänzung, die wir demnächst programmieren lassen, die wir dem Wollmux-Team dann auch zurückgeben für das Wollmux-Produkt. Also das ist für uns der höchste Mehrwert, denn wir können dieses, was wir dann erstellen lassen, natürlich auch anderen wieder zur Verfügung stellen. Sprich, wir entwickeln es einmal für alle und sparen dadurch für alle natürlich Kosten am Ende.
Migration solch großer Landschaften erfordern ein gewisses Know-how. Ein Unternehmen mit Selbsterfahrung ist die Bull GmbH. Patrick sprach hier mit Carsten Tremmel.
Herr Tremmel, können Sie sich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen, was Sie so machen, für wen Sie arbeiten?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Carsten Tremmel. Ich bin bei der Bull GmbH beschäftigt. Das ist ein Systemintegrator bzw. Systemhaus, was sich schwerpunktmäßig um alle Belange der IT kümmert und dort einen großen Fokus auf Open Source und verwandte Technologien legt.
Wie wichtig ist Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen Open Source allgemein?
Das Firmenmotto lautet Architect of an Open World und das wird auch so gelebt. Wir haben verschiedenste Projekte in dem Bereich von Open Source Software. Das fängt bei unserer Migration zu Open Office an, erstreckt sich über den Vertrieb von Dokumentenmanagementlösungen basierend auf Open-Source-Software und hört dann bei aufwendigen Cluster-Suiten auf. Zum Beispiel ein Referenzprojekt von uns, das Projekt Europa, ist im Forschungszentrum Jülich ein Clusterprojekt, was mittlerweile unter den Top 10 Clustern der Welt gelistet ist.
Sie sind hier auf dem Kongress, weil Sie ja selber auch eine Open-Office-Migration hinter sich haben. Beginn war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2008.
Genau.
Können Sie uns da vielleicht mal zu was zu erzählen? Also zum Beispiel, welche Probleme sind aufgetreten und wie sind Sie an diese Probleme herangegangen?
Wir haben das Open-Office-Projekt 2008 mit den ersten Evaluierungen gestartet, und zwar im Sommer. Es gab dann verschiedene Vorüberlegungen, warum Open Office, warum nicht Microsoft Office. Da spielten eigentlich die wesentlichen Rollen, zum einen die Lizenzpolitik und die Vertriebspolitik der Microsoft eine Rolle, und zum anderen eigentlich der schwerwiegendere Faktor war, dass wir aufgrund dem hohen Grad an Selbstentwicklung an Software, die wir einsetzen, einfach ein sehr robustes Dateiformat brauchen, auf das wir auch sehr gut automatisiert zugreifen können, und das sind so einfach auch die Time-to-Market von unseren eigenen Anwendungen wirklich verschnellert und uns so die Möglichkeit gibt, zukunftssicher und investitionssicher zu planen.
Während Ihres Vortrages haben Sie eine Aussage getätigt, und zwar, Sie müssen den Nutzer begeistern. Was steckt dahinter? Warum? Und wie haben Sie das im Endeffekt geschafft, wenn Sie es denn geschafft haben?
Wir haben das geschafft, wir haben das ganz gut geschafft, zum Glück, denn auch der Einzelnutzer, so klein vielleicht auch seine Rolle ist, in einem großen Konzern mit 8.500 Mitarbeitern, kann so ein Projekt zum Scheitern bringen. Also das Schlimmste, was einem passieren kann in solch einem Projekt, ist, dass ein Einzelnutzer es schafft, vielleicht eine ganze Abteilung durch Missmut, durch fehlendes Wissen in dem Produkt so zu, ja, in Anführungsstrichen kompromittieren, dass so eine Eigendynamik entsteht. Darum war das für uns von Anfang an zentraler Bestandteil der Migration, dass wir den Nutzer abholen, dass wir den Nutzer mit einbeziehen in die Migration und dort eben auch einfach eine gewisse Begeisterung schaffen. Wir haben das so gemacht, dass wir nach Abschluss der ersten Planungen die Nutzer in Form von sogenannten Key-Usern definiert haben. Das heißt, wir haben innerhalb verschiedener Abteilungen Nutzer vor allen anderen geschult, sodass die eben in der Lage waren, so eine gewisse positive Sonderrolle einzunehmen. Dass, wenn eine Frage zu dem Projekt auftrat, dass die angesprochen werden konnten, dass die auch positive Stimmung machen konnten und auch einfach aufgrund ihrer Begehrtheit, ihrer Einzigartigkeit im Unternehmen auch einfach dann in diesem Projekt einen höheren Stellenwert bekommen haben. So haben wir das geschafft, die Stimmung der Einzelnutzer auf die ganzen Abteilungen zu übertragen, und das hat eigentlich in allen Ländern der Bull sehr gut geklappt.
Makros. Ich habe sehr oft gehört, dass viele Firmen oder IT-Entscheider sagen, wir können nicht auf andere Office-Suiten umsteigen, da wir Makros haben, die für uns definitiv zum Unternehmenserfolg beitragen. So, jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag erwähnt, dass Sie selber Makros umprogrammiert haben, beziehungsweise bei einigen auch vor Problemen gestanden haben. Wie waren jetzt so die Erfahrungen?
Genau, da gibt es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder man möchte migrieren oder man möchte nicht migrieren. Das heißt, entweder entwickle ich neu oder ich lasse es eben. Also ganz, ganz wichtig ist, wirklich zu definieren, welchen Funktionsumfang muss die Office Suite liefern. Denn klar, wenn ich komplexe Berechnungen mache, komplexe Auswertungen über Vertriebszahlen, vielleicht über konzernweite Vertriebszahlen und so weiter, dann ist dafür eigentlich nicht Excel oder Calc das richtige Werkzeug, sondern vielmehr ein ERP oder ein CRM-System. Und da muss man auch versuchen, diese Funktion wieder zurück in das ERP und CRM-System zu verlagern, sodass man hinterher die Funktionen definiert hat, die man wirklich benötigt, und diese sind in der Regel auch umsetzbar.
So, Ihre Erfahrung jetzt allgemein nach dem Umstieg, wie lange hat es gedauert?
Wir haben insgesamt 18 Monate gebraucht, bis wir dann per Gruppenrichtlinien die Microsoft Office Suite komplett abgeschaltet haben, und wir haben vor dem Ende der 18 Monate noch einen sechsmonatigen Parallelbetrieb gefahren, sodass die Nutzer sich auch gewöhnen konnten, dass die das gelernte Wissen in den Schulungen, die sie erhalten haben, weiter ausbauen konnten und eben dann auch nach Abschaltung wirklich mit dem Office-Produkt so umgehen können wie vorher mit Microsoft Office. Ein positiver Nebeneffekt dieser ganzen Schulung war, dass wir dann festgestellt haben, dass auf einmal die User viel, viel besser mit Open Office umgehen konnten als in Microsoft Office. Das fängt dann bei der Definition von E-Mail-Verzeichnissen an und erschreckt sich dann wirklich über die, ja, über die Erstellung von komplexen Formularen oder dass sie auf einmal die Fähigkeit hatten, einfachere Makros eben auch in OpenOffice zu erstellen, die sie vorher gar nicht kannten aus Microsoft, einfach weil sie es nicht wussten. Und dadurch haben wir eben auch geschafft, die User wieder einzufangen und mitzunehmen in diesem Projekt, sodass da wirklich auch in gewissen Teilen auch eine Begeisterung entstanden ist.
Als IT-Dienstleister bieten Sie das dann auch Ihren Kunden an, diese Migration?
Ja, selbstverständlich. Also wir bieten im Rahmen unserer Consulting-Dienstleistungen über verschiedenste Produkte hinweg und nicht nur Produkte, auch, das heißt Projektmanagement-Frameworks oder Betriebsframeworks wie ITIL oder eben Prinz als Projektmanagement-Framework, bieten wir Beratungsdienstleistungen in vielfältigsten Themengebieten an. Unter anderem eben auch in dem Bereich der offenen Software. Da fällt unser Produkt Exoportal darunter. Das ist ein Dokumentmanagementsystem, also eine ganze webbasierte Collaboration-Plattform. Da fällt das Thema Unterstützung bei der Migration von OpenOffice darunter. Und auch, wie eben vorhin schon mal kurz angerissen, solche komplexen Sachen wie der Aufbau riesiger Clusteranlagen zur Simulation wissenschaftlicher Berechnung.
Als nächstes ein großes Projekt bei Ihnen intern steht die Migration auf die EXO-Plattform an.
Genau.
Was genau ist das, beziehungsweise was kann sich der Hörer darunter vorstellen?
EXO-Plattform ist eine webbasierte Plattform, eine Java-basierte Webplattform, die es ermöglicht, verschiedenste Dienstleistungen über das Web erreichbar zu machen. Es gibt dort verschiedene Module. Man muss sich das so vorstellen, man hat eine Website, wo der User aufschlägt und von dort aus kann er alle seine Unternehmensfunktionen nutzen. Das heißt, er hat dort eine E-Mail-Funktion, er hat dort ein Dokumentenmanagement-System, er hat dort die Möglichkeit, Foren anzulegen, es gibt die Möglichkeit, Teamrooms zu gestalten, sodass ich einem Team einen Dokumentenspace zur Verfügung stellen kann, wie zum Beispiel ein Samba-Share oder ähnliche Dinge, dass ich ihm Foren zur Verfügung stellen kann, nur diesen Benutzerkreis. Und so eben diese Projektarbeit, wie sie häufig in Unternehmen vorkommt, sehr stark unterstützen kann. Was wir bei der Bullmit EXO-Plattform machen, ist, dass wir wirklich versuchen, ein einheitliches, zentrales Dokumentenmanagementsystem aufzubauen. Und zwar ein Dokumentenmanagementsystem, was über das Web erreichbar ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch direkt aus der Applikation OpenOffice. Das heißt, der Nutzer muss sich nicht mehr zusätzlich einloggen, der benutzt OpenOffice so wie es gewohnt ist und speichert halt anstatt auf seine Festplatte direkt in das System rein. Hat den großen Vorteil, dass Dateien nur einmal vorhanden sind, dass es dort automatische Versionierungsfunktionen gibt, dass es ein Logging für Veränderungen gibt, sodass man eben auch, wenn man mal was falsch gemacht hat, einfach den Reload-Button drückt und die vorherige Version wiederhergestellt wird. Und das vereinfacht das Arbeiten für die Mitarbeiter ungemein.
Und dank redundanter Backups wahrscheinlich auch hochverfügbar.
Genau, selbstverständlich. Das Ganze basiert auf eben auf Java J2EE und ist kompatibel mit allen gängigen Applikationsservern und Datenbankservern, sodass man dort wirklich auch, ob man jetzt zum Beispiel einen proprietären Applikationsserver und eine proprietäre Datenbank nehmen will oder einen freien Applikationsserver wie JBoss und eine freie Datenbank wie Postgres verwenden möchte, eben auch hochverfügbare Umgebung aufbauen kann, ganz klar.
Haben Sie mit der Migration schon begonnen oder steht die noch an?
Wir haben bis jetzt 600 Entwicklertage investiert. Das haben wir gemacht mit einem Tochterunternehmen von uns, das in Polen beheimatet ist. Das ist die AMG.net. Die sind dort auch, kann man fast sagen, Marktführer im Bereich Webportale und sind mitten in der Migration. Also die Software ist im Prinzip fertig entwickelt. Wir müssen jetzt den Rollout machen, die Nutzer entsprechend auch wieder schulen und Dokumentation erstellen und so weiter.
Das wird wie lange noch dauern?
Schätzungsweise? Ja, wir hoffen, dass wir das im Februar abgeschlossen haben.
Okay, das war Carsten Tremmel von der Bull GmbH. Ich bedanke mich fürs Kommen.
Ich bedanke mich.
Und wünsche Ihnen noch viel Erfolg in der Zukunft.
Dankeschön.
Ja, hallo liebe Hörer von Radio Tux. Ich bin's mal wieder, der Christian vom Playing Penguin Podcast. Und ich lasse es mir mal nicht nehmen, euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen und bei Gelegenheit dann auch nochmal einen guten Rutsch ins Jahr 2011. Denn das Jahr 2010 war zumindest aus Spielersicht und aus Podcast-Sicht ein sehr, sehr spannendes und durchwachsenes Jahr. Es gab positive und auch negative Seiten. Überraschungshits wie Minecraft unter Linux brachten uns wirklich sehr viel Freude. Freude, aber auch Enttäuschungen wie die lange Downtime von Linux Game Publishing oder der gecancelte Steam für Linux Client haben uns dann doch das Leben ganz schön vermiest. Nichtsdestotrotz wünsche ich allen Hörern von Radio Tux einen entspannten und spannenden Einstieg in das Jahr 2011.
Canonical, die Firma hinter Ubuntu, löst inzwischen immer wieder negatives Feedback aus. Mehr über die Gründe, warum das so ist, hat Roman für euch recherchiert.
Ubuntu hat sich seit dem 20. Oktober 2004 zur weit verbreitetsten Linux-Distribution weltweit entwickelt. Damals startete das auf Debian basierende Linux mit der ersten Version VertiVertoc oder der 4.10. Die erreichte Verbreitung alleine ist sicherlich noch kein Qualitätsmerkmal. Doch berücksichtigt man, dass sich über und mit Ubuntu sehr viele Menschen zu Linux bewegen, so hat Canonical, die Firma hinter Ubuntu, wohl eine reife Leistung gezeigt. Obschon es Mark Shuttleworth, dem Gründer von Ubuntu, bisher noch nicht gelungen ist, seinen Bug Number One zu fixen, nämlich Windows vom Thron zu stoßen, verbreitet sich Ubuntu schnell, auch unter den Windows-Nutzern. Zwar nutzen laut einer nicht repräsentativen Umfrage vom deutschen Ubuntu Users Magazin fast 80% aller Ubuntu-Nutzer im deutschsprachigen Raum nebst dem Linux auch noch ein Windows, mehrheitlich zum Gamen. Mittlerweile stehen wir bei der Version 10.10 oder Maverick Meerkat. Die erste Alpha-Version der nächstfolgenden Ausgabe namens Netty Erwal, welche in der finalen Version im April 2011 erwartet wird, steht zum Download bereit. Ubuntu ist heute einfach und schnell per USB-Stick oder CD auf nahezu jeder x86er Hardware installiert. Ein Live-System sorgt für diejenigen Nutzer vor, die kein Ubuntu-Fix auf ihrer Platte haben wollen oder Ubuntu vor der eigentlichen Installation austesten möchten. Die Zukunft von Ubuntu verspricht Abwechslung und vor allem unkonventionelle Wege, wie wir beispielsweise beim Thema Unity oder VLAN berichtet haben. Rein technisch gesehen dürfte sich Canonical auf dem richtigen Weg befinden, wenn denn auch nicht alle Beobachter der gleichen Meinung sind, was auch in Ordnung, wenn nicht sogar nötig ist. Es dürfte Ubuntu und seinen Nutzern entgegenkommen, wenn sich Canonical einmal mehr etwas von den anderen Distributionen abhebt und etwas eigenständige, wenn auch manchmal eigenartig anmutende Wege geht. Allerdings sollte dies im Sinne der Nutzerschaft passieren und nicht bloß um dem allgegenwärtigen und modernen Gott des Geldes zu huldigen. Und damit sind wir auch schon beim Thema, nämlich bei der Community rund um Ubuntu. Da tut sich in letzter Zeit einiges schwer, mindestens aus dem Blickwinkel einiger engagierter Benutzer. Canonical scheint sich kaum um die tüchtigen Community-Leute da draußen, welche große Teile ihrer Freizeit in die Gemeinschaft stecken, zu kümmern. Weder an der ordentlichen Ubucon vom Oktober 2010 in Leipzig war ein Vertreter von Canonical zu sehen, noch an der Konferenz von OpenSUSE, obschon eine Einladung seitens Novell vorlag. Auch an den Veranstaltungen rund um Linux ist das Unternehmen eher selten anzutreffen. Einzig am diesjährigen Linux-Tag zu Berlin war Mark Shuttleworth kurz anwesend. Wir konnten ihn interviewen. Die Unterstützung an diejenigen Privatleute, welche für die Ubuntu-Gemeinschaft an diverse Veranstaltungen rund um freie Software reisen, um dort Ubuntu zu zeigen und zu repräsentieren, ist nicht oder nur minimal vorhanden. Es geht hierbei nicht um Geld, sondern um Unterstützung ganz allgemein. Hier verhält sich Canonical zu wenig verantwortlich und vor allem kaum kollegial und in keiner Weise integrativ. Canonical ist für die deutschsprachige Gemeinschaft kaum sichtbar. Stattdessen bemerken viele Benutzer die Anstrengungen, das Unternehmen wirtschaftlich fit zu kriegen, sei es mit Ubuntu One oder dem Software Center und dessen kommerziellen Inhalten. Immerhin, und das dürfte wohl positiv zu bemerken sein, hat Canonical einen Großkunden in der französischen Gendarmerie gefunden. Dennoch, Geld verdienen ist in Ordnung und jedes Unternehmen muss sich früher oder später unserem Wirtschaftssystem unterwerfen, sofern es überleben will. Die Bedecktheit von Canonical in der deutschsprachigen Gemeinschaft dürfte dem Unternehmen längerfristig eher schaden als nützen. Etwas mehr Gemeinsinn dürfte Canonical nicht schlecht stehen, zumal es ja durch Ubuntu predigt, dass Menschsein im Vordergrund stünde. Daneben bemerken einige exponierte Mitstreiter in der Gemeinschaft, dass sich Ubuntu in der Umgebung der Communities immer mehr und mehr zu einem Selbstbedienungsladen entwickelt. Die Menschen kommen bei den Plattformen wie ubuntuusers.de oder dem deutschen Loco-Team vorbei, beziehen Wissen, Erfahrungen und verschwinden wieder, ohne es weiterzureichen. Freilich, dazu besteht keine Pflicht, aber schön wäre es allemal, zumal sich das freie Wissen ausschließlich durch Weitergabe ausdehnen kann. Die Gefahr ist bei einer Einsteigerdistribution wie Ubuntu natürlich größer als bei einem Linux, das Insidern und Cracks vorbehalten bleibt. Trotzdem verschwindet die Tugend der Freiheit immer mehr aus der Gemeinschaft. Wie in manch anderen gemeinnützigen Organisationen sind es einige wenige Menschen, die den Karren ziehen und viel Engagement und Ausdauer zeigen. Nicht ganz ohne Eigennutz, denn der Lohn folgt in Form von Anerkennung, den es in der Welt der Wirtschaft in der Form deutlich weniger gibt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Kinder von Ubuntu das Unternehmen Canonical daran erinnern, was Ubuntu dereinst sein wollte. Eine Linux-Distribution für alle und mit allen. Das, was das Menschsein, aber auch den Glauben an ein universelles Band des Teilens, das alles Menschliche verbindet, ausmacht, sollte sich in Ubuntu wiederfinden. So mindestens sagte es Mark Shuttleworth. Canonical soll Geld verdienen, denn schließlich ziehen alle, die Ubuntu in irgendeiner Weise nutzen, einen Vorteil daraus. Der Ton macht die Musik. Es ist Weihnachten. Manche Wünsche werden erfüllt, andere nicht. Das gilt sowohl für die Gemeinschaft selbst, jedem Mitglied daraus und seinem persönlichen Engagement gegenüber der freien Software und selbstverständlich auch für Canonical. Feindbilder haben wir genug, wir brauchen keines mehr. Stattdessen fehlen uns wohl eher Vorbilder, gerade dort, wo sich die Wirtschaft und die freie Software und deren Gemeinschaften begegnen. Es ist Weihnachten. Manche Wünsche werden erfüllt.
Das war BitShifter mit dem allseits bekannten Let It Snow in einer etwas geekigen Version. Wenn man so daheim sitzt vor dem warmen Kaminfeuer und am Kakao nuckelt, das ist genau der Moment, wo man einen hübschen Film schauen möchte, meint ihr nicht auch? Da gibt es ja Blender, dieses freie 3D-Modeling und Rendering-Ding, das unter anderem auch unter Linux problemlos einzusetzen ist und in unregelmäßigen Abständen produziert die Blender Foundation Filme, in dessen Entwicklungsprozess auch die Software weiterentwickelt wird. Patrick hat sich den aktuellen Film Sintel etwas näher angeschaut.
Aller guten Dinge sind drei, sagt und hört man des Öfteren. Das hat sich wohl auch die Blender Foundation gedacht und mit Sintel, was zu Deutsch in etwa Glut heißt, ihren dritten Open Movie veröffentlicht. Bevor wir uns aber näher diesem Werk zuwenden, wollen wir euch erst einmal einen kleinen Einblick in Blender geben. Die Geschichte rund um Blender liest sich eher wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht als die eines klassischen Softwareprojektes. Aufgrund des firmeneigenen Bankrotts wurde Blender unter der GPL freigegeben. Heute ist es wohl eines der beliebtesten Tools im Bereich 3D-Animation. Aber fangen wir doch nochmal von vorne an. Blender stammte ursprünglich vom niederländischen Animationsstudio NeoGeo. Um Lizenzkosten zu sparen, entschied sich das Unternehmen, eigene Software zu entwickeln. So erblickte Blender 1995 das Licht der Welt. Im Jahre 1998 entschied sich Tom Rosendahl, Chefentwickler bei Neo Geo, Blender zu vermarkten und gründete die Firma Not a Number Technologies. Aufgrund der damaligen geplatzten Spekulationsblase blieb dem Unternehmen nur noch die Insolvenz. In der darauf folgenden Mitgliederversammlung stimmten die Investoren zu, Blender für eine Entschädigung von 100.000 Euro unter die GPL zu stellen. Um diese Summe aufzubringen, gründete Rosendahl die Blender Foundation. Nach nur 7 Wochen war der Betrag in Form von Spenden zusammengetragen. Seither ist Blender unter der GPL verfügbar und kann für die Plattformen Irix, Linux, macOS, Solaris und Windows heruntergeladen werden. Es stehen sowohl 32 als auch 64-Bit-Versionen zur Verfügung. Wer in den Paketquellen seiner Linux-Distribution nur eine ältere Version als die jetzige stabile 2.49b findet, der kann sich auf der Projektseite vorkompilierte Pakete herunterladen. Den Quellcode zum selber Kompilieren findet ihr natürlich auch auf der Seite. Die entsprechenden Links liefern wir euch wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung. Seit dieser Zeit sind natürlich einige Jahre ins Land gezogen und das Projekt war seitdem auch nicht untätig. Unter verschiedenen Projektnamen brachte Tom Rosendahl bisher 3 Kurzfilme als Producer heraus. Dabei kamen neben Blender auch die Open Source Tools GIMP und Inkscape zum Einsatz. Das Orange Project war das erste seiner Art und erschien im Jahr 2006 unter dem Namen Elephant's Dream. 2008 folgte der zweite Streich mit Big Buck Bunny, einem großen und fülligen Kaninchen, das so manchen an Altbundeskanzler Helmut Kohl erinnerte. Auch in diesem Jahr war es wieder soweit. Im September 2009, als Projekt Durian gestartet, wurde der Film Sintel auf den diesjährigen niederländischen Filmfestspielen vorgestellt. Thematisch dreht sich alles um die weibliche Hauptfigur Sintel, die auf der Suche nach ihrem Drachen Scales ist. Zwischen beiden entwickelt sich im Laufe des Films eine tiefe und freundschaftliche Beziehung, die durch die Entführung Scales ein tragisches Ende findet. Anders als Elephant's Dream und Big Buck Bunny bietet Sintel eine tiefere und vor allem emotionalere Geschichte. Damit sollte die Produktion nicht nur in optischer Konkurrenz zu animierten Hollywood-Produktionen treten, sondern auch inhaltlich. Genau wie seine Vorgänger dient Sintel aber auch als Entwicklungsspielwiese. So nutzen die Designer nicht etwa die anfangs erwähnte stabile Version, sondern die Entwicklerversion, in denen neue Features eingebaut und mit dem Film getestet werden. Neu sind unter anderem ein auflösungsunabhängiges Compositing, als auch die Möglichkeit, Simulationen wie Feuer und Rauch in volumetrischen Objekten darzustellen. Genau wie in den anderen Filmen zuvor kann man sich Sintel als DVD im Blender eShop bestellen. Das Ganze kostet in etwa 40 Euro und kommt mit 4 DVDs. Der Preis resultiert im Übrigen daher, dass ein Teil des Geldes als Spende an das Projekt geht. Wir haben uns so eine DVD-Box einmal angesehen und möchten euch deren Inhalt nicht vorenthalten. Auf den ersten beiden DVDs befindet sich der Film als DVD-konforme MPEG-2-Datei. DVD 1 enthält dabei die NTSC-Version des Filmes mit einigen Outtakes und Kommentaren der Macher, darunter auch einige von Produzent und Chefentwickler Tom Rosendahl. Auf DVD 2 findet ihr den gleichen Inhalt, allerdings in der PAL-Version. In der Regel könnt ihr auf eurem PC oder DVD-Player beide Varianten abspielen. NTSC ist das Bildformat, das in Asien und Amerika verbreitet ist. Es muss anders als PAL mit weniger Zeilen im Bild auskommen. Wer genaueres hierzu wissen möchte, der findet in den Shownotes Links zu weiterführenden Informationen. Wer auf viele Extras bei DVDs Wert legt, der wird die Sintel-Box gleich heiraten wollen. Auf dem dritten Silberling findet ihr nämlich eine umfangreiche Ausstattung an Extras, die sich nicht hinter der Konkurrenz verstecken müssen. Das Ganze präsentiert sich dabei als lokale Webseite, die ihr am PC durchstöbern könnt. In den insgesamt 4 Stunden Tutorials geben euch die Macher von Sintel einen Einblick hinter die Kulissen und zeigen euch, wie sie einige Effekte, etwa Texturierung und Schatten, erstellt haben. Die Dateien zum Mitmachen werden in der DVD-Box gleich mitgeliefert. Neben den verschiedenen Tutorials steht euch der Film in mehreren hochaufgelösten Varianten mit und ohne Mehrkanalton zur Verfügung. Allerdings konnten wir nicht ganz nachvollziehen, wieso man in so seltsamen Auflösungen gerendert hat. So ist die Low-Variante in 1024x436 Pixel gerendert worden und die Small-Variante kommt mit 1280x544 Pixel daher. Beides ist nicht unbedingt mit dem HD-Standard 720p identisch. Probleme beim Abspielen konnten wir aber nicht feststellen. Zu guter Letzt gibt es noch eine Vielzahl an Goodies, etwa eine Webgalerie, in der ihr zum Beispiel die Bereiche Sintel Concept Arts und Unused Studies vorfindet. Dort findet ihr Zeichnungen von Storyboard-Entwürfen bis hin zu hoch aufgelösten Render-Screenshots. Wer wissen will, wie Sintel noch ausgesehen haben könnte, der findet unter Unused Studies weitere Entwürfe. Einige der Bilder werden wir zu dieser Sendung online stellen, vorbeischauen lohnt sich also. Zu den weiteren Extras zählt eine sogenannte Four-Split-View, in der man in vier Fenstern die Entwicklung vom Storyboard über Animatics bis hin zum fertigen Film parallel verfolgen kann. Wer nun selber Hand anlegen möchte, der findet mit DVD-4 alles, was das Herz begehrt. Auf ihr befinden sich nämlich alle Dateien und Texturen, um den Film am eigenen PC zu erstellen und zu verändern. So könnt ihr die Charaktermodelle und Texturen bearbeiten oder gar für eigene Produktionen nutzen. Wer sich damit zum ersten Mal beschäftigt und nun Lust hat, selber einen animierten Film zu rendern, hier ein wichtiger Hinweis. Ihr solltet einen sehr potenten Rechner und vor allem sehr viel Geduld haben. Der Rendervorgang eines Frames kann je nach Rechner schon mal bis zu 6 Stunden dauern. Um eine genaue Vorstellung davon zu bekommen, hier ein mathematisches Beispiel. Eine Sekunde Video besteht in der Regel aus 25 Bildern pro Sekunde. Bei einem Rechenvorgang von 6 Stunden pro Bild bräuchte man für eine Sekunde also 150 Stunden. Grundsätzlich gilt das Motto, je höher die Auflösung und die Effekte, umso höher die Rechenzeit. Das Team rund um Rosenthal arbeitet selber mit mehr als 16 Core i7 und Xenon-Maschinen. In ihrem Blog berichten die Macher, dass sie seit Oktober 2010 an einer 4K-Version des Films arbeiten. Dass sie damit ihre Büroräume beheizen können, stellt wohl gerade zu dieser Jahreszeit einen angenehmen Nebeneffekt dar. Muss ich mir nun die DVD kaufen, um den Film sehen zu können, wird sich sicher der eine oder andere fragen. Diese Frage können wir mit einem klaren Nein beantworten. Sintel ist im Internet frei verfügbar und steht unter der Creative Commons Attribution Unported Lizenz 3.0. Die bereits erwähnten hochaufgelösten Versionen stehen auf der Projektseite zum Download bereit und auch auf YouTube ist der Film vertreten. Genau wie andere Open-Source-Projekte freut sich aber auch die Blender Foundation über Spenden. Hat das Projekt nun seine Ziele erreicht und mit Sintel eine Hollywood-Produktion geliefert? Der Autor dieses Beitrages meint ja. Denn Sintel bietet durch die Verbesserungen im Blender viele optische und musikalische Leckerbissen für Auge und Ohr. Mit Sintel und Blender zeigt das Projekt, dass auch Open-Source-Software im kommerziellen Markt bestehen kann. Auch Industrial Lights and Magic, die Köpfe hinter den Effekten aus Star Wars, bieten mit OpenEXR ein offenes HDR-Format für 3D-Design unter einer freien Lizenz an. Was Blender technisch hervorhebt, verspielt es allerdings mit seiner Oberfläche. So wirkt das gesamte Konzept immer noch ein wenig intuitiv und einsteigerfreundlich. Da aber immer wieder Veränderungen ins Interface einfließen, hoffen wir hier auf Besserung. Deutliche Verbesserungen der Benutzeroberfläche finden sich in der aktuellen Beta 2.5, die sich dem Look und Feel der professionellen Konkurrenz erheblich annähert. Wer die beiden Blender-Versionen miteinander vergleicht, wird eklatante Änderungen der grafischen Oberfläche feststellen. Falls ihr nun selbst Lust bekommen habt, euch mit Blender und der Erstellung von 3D-Animationsfilmen zu beschäftigen, so bietet euch die offizielle Seite einen guten Anlaufpunkt. Ihr findet dort nicht nur viele Tutorials, sondern auch englische Literatur und Trainings-DVDs. Wer lieber deutschsprachige Literatur bevorzugt, der muss leider mit weniger Material auskommen. Bisher sind lediglich einige DVDs sowie ein nicht mehr ganz aktuelles Buch verfügbar. Mit dem Erscheinen von Blender 2.6 im nächsten Jahr sollte sich dieses aber ändern. Wir empfehlen eher die englische Literatur, da sie meist direkt von den Machern selber kommt. Alle weiteren Links findet ihr in den Shownotes.
Die Sintel-Box kann man sich natürlich bestellen und ein Teil des Verkaufserlöses kommt der Blender Foundation direkt zugute und fließt damit natürlich auch in die Software ein. Auch über direkte Geldspenden freut sich das Projekt natürlich. Blender ist ein gutes Beispiel dafür, dass Software als Open-Source-Produkt wachsen und gedeihen kann, wo es doch in der proprietären Form vor dem Ende stand.
Hallo meine Lieben, hier spricht Uli. Ja, ich wollte die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, mich bei euch mal in aller Form zu bedanken. Sowohl bei den Hörern fürs Hören unseres Programms, aber auch für eure Kritiken und die Kommentare im Chat, sowie auch bei den Machern von Radio Tux. Sei es nun bei Ingo, der mich immer wieder auf Dinge hinweist, die ich selbst nicht erkenne, oder bei Henrik, der sich die Mühe macht, meine Veröffentlichungen zu überarbeiten und vorher gegenzulesen, sei es bei Tobias für die vielen guten Tipps und seine Sendeplanung sowie die tolle Musik, aber auch bei Sascha für die Jingles, bei Danny und seiner Technikgang für die Umsetzung unserer tollen Ideen, bei Frank Karliczek und Jens Kilian für das kreative Marketingmanagement und, und. Ohne euch alle würde mir die Radio Tux-Geschichte weit weniger Spaß machen, als sie es tut. Und das ist es auch, was ich euch und euren Lieben für jetzt das Weihnachtsfest, aber auch für das neue Jahr wünsche. Ganz viel Spaß. Ob beim Hören unseres neuen Programms oder auch bei allem anderen, was ihr so tut, verliert nicht den Spaß an der Sache. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes und spaßiges Weihnachtsfest und ein spaßiges neues Jahr.
Genauso viel Action wie in Sintel gab es auch bei Radio Tux. Es hat sich viel verändert in diesem Jahr. Neue Mitstreiter und neue Formate kamen hinzu. Eine kleine Zeitreise hört ihr jetzt im Radio Tux Jahresrückblick.
Ja, das Jahr 2010 neigt sich dem Ende zu. Es ist die Weihnachtszeit und wir möchten das Ganze nochmal ein bisschen nutzen, um zurückzublicken auf das Radio Tux Jahr sozusagen. Ich bin ein bisschen verschnupft, ihr hört's vielleicht. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber es ist dieses Jahr einiges passiert und ich sollte irgendwie diese Aufgabe hier übernehmen, als quasi von der Radio Tux Leitung hier das zu machen. Das Jahr war sehr, sehr spannend und hat auch viel Arbeit mitgebracht und wir haben es zum ersten Mal geschafft, richtig auf die Zebe zu gehen, das heißt mit Bühne, mit Stand, mit Live-Sendung. Vorher hatten wir immer nur ein paar Interviews und ja, das ist uns dieses Jahr geglückt.
Hello Radio Tux listeners, this is Uli from CBIT again. With me now, Kevin McKean from Spiceworks. Hello Kevin.
How are you say?
Okay, Kevin.
Dann können wir ja loslegen, heute mit dem Thema Cloud Computing und bei mir ist Sascha Pallenberg. Er ist auch Entwickler eines Betriebssystems, das sich auf Netbooks gut verwenden lässt. Das nennt sich Jolly Cloud. Aber bevor wir auf dieses System eingehen, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was man eigentlich unter Cloud oder was du unter Cloud Computing verstehst.
Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier soll ich das ein bisschen näher
annehmen? Ja, ein bisschen, genau. Warte mal. Die Mikrofone kann man aufessen, sind dynamische.
Okay.
Aber vielleicht kann Soko da.
Ich nehme es in der Hand.
Also lieber.
Habe ich auch gar kein Problem mit, das ein bisschen zu halten.
Und das Interview mit Sascha Pallenberg war auch gleichzeitig eins der besten Interviews aus dem Jahr 2010. Zumindest habt ihr das uns auf Facebook und im Blog hinterlassen. Deswegen, ja, also wer es noch nicht gehört hat, sollte nochmal reinhören. Es scheint wirklich eins der besten Interviews gewesen zu sein. Im April, also kurz nach der CeBIT, hatten wir dann auch gleich Geburtstag.
Wie die Melodie ankündigt, hat Radio Tux wieder einmal ein Jubiläum und zwar wird Radio Tux mit dieser Sendung 9 Jahre alt.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 106.
106.
Genau, den Titel überlegen wir uns noch während der Sendung.
Ah, okay. Sind wir schon live?
Ja, bei mir ist Fluffy. Hallo Fluffy.
Niemand fühlt sich angesprochen. Ja.
Und Frank ist auch da.
Hallo.
Hallo.
Hey, ich bin auch da, hier ist Frederik, hallo.
Hallo, wer bist du denn?
Ich bin der Gast heute, Frederik. Frank und Ingo sind ja schon inventar.
Nee, ich dachte, der Hase ist der Gast.
Der mit den Ohren, ja, genau. Genau, auch Ostern haben wir natürlich gefeiert und ich musste eine ganze Sendung lang mit Plüsch, mit rosa Plüsch, Hasenohren moderieren. War auch mal eine sehr seltsame Erfahrung. Wir haben übrigens in der regelmäßigen Sendung, die ja mittlerweile Talk heißt, viele, viele Gäste gehabt und viele Gastmoderatoren, also das Team dort ist stark angewachsen. Ihr habt sicher, wenn ihr die Sendung regelmäßig verfolgt, gehört. Frederik war auch eine Weile dabei, ist jetzt mittlerweile wieder weg. Dafür neue Leute sind dazu gekommen, wie zum Beispiel Felix. Also auch der Redaktionsteil wächst immer weiter und produziert Sendungen, die euch hoffentlich viel Spaß machen. Aber wir haben nicht nur viel Zeit im Studio verbracht, sondern waren auch sehr viel unterwegs.
Grüezi miteinander bei Radio Tux. Wir waren in der ersten Maiwoche unterwegs in Winterthur, nämlich an der Release-Party von neuen Ubuntu 10.04 Lucid Lynx.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tux, ich war mal wieder für euch unterwegs, diesmal in Köln bei der German Unix User Group, die Ende Mai das traditionelle Frühjahrsfachgespräch abhielt. Diesmal fand es statt an der Universität zu Köln. Das Frühjahrsfachgespräch ist ein Treffen mit Tutorien und Vorträgen aus dem Bereich Netzwerk.
Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Veranstaltungen wir dieses Jahr zugegen waren. Ich kann es an zwei Händen auf jeden Fall nicht abzählen. Ein größeres Event kam dann im Juni, und zwar der Linux-Tag 2010 in Berlin. Und auch da kann ich sagen, ihr habt quasi hier zwei Sendungen reingewählt. Und zwar war das einmal das Interview mit Fabian Röhling und natürlich, man darf es nicht vergessen, hatten wir mal wieder Mark Shuttleworth zu Gast, der uns ja mehrere Interne erzählt hat.
Überblick, was ist Android überhaupt? Wozu ist es gut? Warum hat das iPhone und warum hat Android eigentlich die uns bekannte Welt so ein bisschen verändert? Was können wir daraus lernen? Und dann werden wir zwar uns noch unterhalten. Und wenn Sie hier im Auditorium noch Fragen haben, können wir die hinterher auch klären. Also Sie sind gerne herzlich eingeladen, sich jetzt hier dazuzusetzen und erstmal den Vortrag zu lauschen. Und anschließend unsere Diskussionsrunde, unser Interview dazu. Ja, bitteschön, Fabian.
Ja, vielen Dank. Fabian Röhlinger ist mein Name, wie gesagt, von Android Pit.
Yeah, with me here now is Mark Shuttleworth, well known as the founder of Ubuntu. And maybe you can explain a little bit, what are you now doing at Canonical?
Yeah, I changed jobs. I stepped down from the chief executive officer position and focus now just on our product design and product mix.
Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu Radio Tux, Ausgabe Juli 2010. Ganz Europa leidet unter einem Rekordsommer. Wir haben hier zur Abkühlung einige sehr interessante Beiträge für euch.
Immer neue Stimmen probieren sich auf Radio Tux aus, wie zum Beispiel hier gerade gehört Sebastian. Und nach dieser Sommersendung folgte aber erstmal eine lange, lange Durststrecke. Denn wir haben uns im Hintergrund ziemlich viele Gedanken gemacht. Nicht nur, dass wir endlich unseren Traum verwirklichen könnten und dieses mobile Studio, was wir ja schon eine Weile im Kopf rumgeschwirrt, was uns im Kopf rumgeschwirrt ist und wo wir euch auch gefragt haben, hey, wir wollen das gerne umsetzen, wollt ihr nicht dafür was spenden? Und wo tatsächlich die 1000 Euro zusammengekommen sind, die wir uns da als Ziel vorgenommen hatten. Also an dieser Stelle einfach nochmal Danke an alle Spender, die das möglich gemacht haben. Und ihr seid einfach super. Also ganz klar, ohne euch würde es weder dieses Programm geben, noch hätten wir den Spaß, das zu machen. Aber wir hatten im Sommer ziemlich viel zu tun, auch mit uns selber. Wie immer gibt es einfach, ja, auch bei uns im Team einfach Highlights und Lowlights, und es war einfach, wir sind einfach immer weiter gewachsen und es gab halt einfach strukturelle Probleme, und deswegen hatten wir uns dann auch mal hingesetzt und bei der Klausurtagung eine neue Organisationsstruktur uns überlegt, und kann man alles im Blog nachlesen, wie das Ganze jetzt aussieht. Also wir haben mehrere Teams und da einfach nochmal auch von mir aus jetzt, ich bin zurzeit in der Radio Tux Leitung, an alle, die Radio Tux zu dem machen, was es ist. Ja, so viele Leute, wie ihr da draußen seid, nicht nur ihr Zuhörer, die mit kommentieren, sondern natürlich auch alle, die hier dieses Programm unterstützen, alle Redakteure, aber auch die Leute, die man vielleicht nicht sieht und hört, die Leute, die die Server warten, auch da hat sich mittlerweile in ein super eingespieltes Team gefunden. Also es ist, ja, ich kann nur Danke sagen, das ist toll, dass es euch gibt, ohne euch wäre Radio Tux in der Form nicht möglich. Danke.
Radio Tux endet 0.
Per Aftershow Talk.
Sending all processes the term signal. Sending all processes the current signal. System will halt now.
So, da können wir jetzt den Nachtalk noch.
Bonus-Content. Den haben wir bis jetzt auch irgendwie nur einmal veröffentlicht.
Ja, aber wie gesagt, letzte Woche war er so gut, dass wir ihn nicht veröffentlichen konnten. Das war einfach.
Warum eigentlich
nicht? Ja, nur weil du irgendwelche minderjährigen Kinder verführen wolltest.
Darauf gehen wir jetzt besser nicht näher ein, aber es soll einfach nochmal zeigen. Wir haben eine Menge Spaß und wir probieren eine Menge aus, unter anderem halt diese Mitschnitte von After-Talk-Sendungen, also das, was wir labern ja immer vor und nach der Sendung, oder nicht immer, aber öfter, nochmal ein bisschen rum, und manchmal stellen wir das sogar online. Das war sogar etwas, was geleakt ist. Also ein Hörer hatte das mitgeschnitten und schon mal auf seine Webseite gestellt, und dann sahen wir uns quasi genötigt, das auch zu tun. Das ist nicht die einzige Sendung, die wir, oder das einzige in Anführungsstrichen Format, was wir neu auf der Seite haben. Wir haben uns auch ein bisschen zu so einem Portal entwickelt, wo auch andere ihr Sendung unterbringen können. Zwei Beispiele dafür sind der Playing Penguin Podcast und die Sendung Mauspad.
Ja, hallo und einen schönen guten Abend. Hier ist wieder Mauspad, das Computermagazin, nicht mehr für DAOs, hier auf Tide 96.0. Und es gibt auch eine Neuerung, ich habe es ja schon vor längerer Zeit angekündigt. Diese Sendungen, die ich jetzt produziere, ab sofort sind sie auch unter dem Portal von Radio Tux zu finden, also www.radiotux.de, da gibt es dann ein Archiv. Und da gibt es dann auch eine Rubrik Mauspad, und alle meine Sendungen werden dann dort in der Zukunft als Podcast angeboten werden.
Playing Penguin Podcast, Ausgabe Nummer 6. Ja, willkommen, lieber Hörer, und ich bin diesmal nicht alleine im Studio. Wie auch in der letzten Folge begrüße ich bei mir den Leschik. Hallo, Leschik.
Hi.
Ja, genau. Leschik und ich, wir haben uns natürlich diesmal etwas Besonderes ausgesucht, und wir haben uns überlegt, wir machen mal eine Sendung im Stile des Retro-Fiebers.
Ja, viel neuer Schmiss, und ich merke schon, dieser Beitrag hier wird ziemlich lang. Ich habe einfach ein paar Sachen rausgesucht, die interessant für dieses Jahr waren, auch wenn es mir jetzt nicht möglich war, alles nochmal durchzuhören und mir ein paar Perlen sicher verloren gegangen sind. Also, aber ein paar Sachen habe ich auch noch für euch. Mit unserem neu aufgebauten Studio ging es im Oktober dann gleich auf Live-Sendung nach Leipzig, ab in Zug damit, und das kam dabei raus. Es kamen keine anderen kreativen Vorschläge. Also wir suchen gerade einen Namen für die Sendung, und wir sind jetzt hier gerade live auf der UbuCon, und wir haben auch ein bisschen Publikum. Vielleicht kann das Publikum mal klatschen oder mal... Genau. Also wir sind nicht alleine hier. Wenn hier jetzt also die Tür klappt oder sowas, dann wisst ihr, das ist einfach, weil ein bisschen vor Live-Publikum hier heute die Sendung machen. Wir sind live im Raum Lucid hier in Leipzig. Und ich stelle mal die Gäste vor. Das ist einmal Ansgar.
Ja, hallo.
Chrissy.
Hallo.
Ohne C mit I. Nee, ohne H mit I. Was ist denn heute los mit mir? Roman ist da.
Hallo.
Und den Namen habe ich immer noch nicht im Kopf.
Sebastian ist hier, oh wei. Genau. Du musst die Magazinsendung hören, Ingo, da wird dir öfter gesagt.
Ach so, echt? Mhm. Ja, die meisten Hörer kennen die Magazinsendung nicht, die hören immer nur mir zu. Ja, auch hier in diesem Beitrag kommt ihr irgendwie nicht drum rum und müsst die ganze Zeit mir zuhören. Aber dafür ist ja die restliche Sendung von jemand anders moderiert. Finde ich auch ganz prima so, dass die Magazinsendung von einer anderen Stimme moderiert werden und ich mich auf den Live-Teil konzentrieren kann, weil mir persönlich macht das irgendwie mehr Spaß. Ja, aber nichtsdestotrotz, die Live-Sendungen, die Magazinsendungen kommen natürlich auch wieder regelmäßig, habt ihr mitgekriegt. Wir haben eine Oktober-, eine November-Sendung und jetzt natürlich hier die Dezember-Sendung und wir wollen das so auch im nächsten Jahr fortführen. Es gibt viele, viele tolle kreative Ideen, was uns nächstes Jahr noch alles erwarten soll. Wir wollen natürlich endlich mal die Webseite überarbeiten und ich will jetzt hier nicht so viel rauspusten, was wir dann vielleicht nicht halten können. Wie sagt Tim Pritloff immer so ein bisschen, erst Ei, dann Gack. Ich probiere das jetzt auch mal hier so, also dass wir einfach versuchen, die Sachen auf die Beine zu stellen. Ihr werdet das dann im Blog bei uns sehen. Und was wir alles so noch aushacken, es gibt Qualitätsoffensive 2011 und wir haben noch viel vor nächstes Jahr. Eine Sache kann ich auf jeden Fall schon wieder sagen, wir sind auf jeden Fall wieder auf der CeBIT und auf vielen anderen interessanten Veranstaltungen. Und so hat auch das Jahr geendet mit mehreren Veranstaltungen, nicht nur mit der UboCon, sondern wir waren zum Beispiel auch in München auf dem Open Office Kongress.
So, wir melden uns zurück vom Open Office Kongress 2010. Bei mir sitzt Marco Descher von der MedElexis AG. Hallo Herr Descher.
Ja, guten Abend.
Ja, ich bin jetzt hier in München mit Florian Effenberger. Er ist Marketing Project Lead von Open Office Org. Und sag mal, Florian, da ist irgendwas vor kurzem passiert. Da regt sich jetzt gerade die ganze Welt so ein bisschen, naja, ganze Welt vielleicht nicht, aber zumindest die Open-Source-Gemeinde regt sich da ein bisschen auf. Ihr habt vor, Open Office umzubenennen.
Nein, das ist so nicht ganz richtig. Da muss ich gleich korrigieren.
Und auch wenn etwas extrem Spannendes in der Open-Source-Szene passiert, wie zum Beispiel die Geschichte mit LibreOffice, dann versuchen wir auch gleich darüber zu berichten, wie zum Beispiel das eben als letztgehörte Interview mit Florian Effenberger zur aktuellen Situation. Genau, wenn man es platt formuliert, versuchen wir immer am Puls der Zeit zu bleiben und deswegen gehen wir auch raus und führen Interviews in der Mitte Deutschlands.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux. Ich würde mal sagen, so unterwegs so ein bisschen. Ich bin nämlich heute hier in Erfurt mit Alexander Oelling. Hallo, Alexander.
Ja, hallo. Wie geht's
Alex?
Dir?
Alex. Mir geht's gut. Also bis auf die Bahnfahrt, die länger gedauert hat als ursprünglich erwartet, geht's mir ganz gut.
Man muss nämlich klar sagen, dass euer Moderator sich heute durch Unwetter und Schneetreiben und Verspätung mit der Bahn von Stuttgart bis nach Erfurt gequält hat.
Ja, und wenn ihr noch mit der Bahn oder mit dem Auto dieses Jahr unterwegs sein müsst oder sein solltet, dann hoffe ich mal, dass es nicht zu verschneit ist, dass ihr keine Verspätung habt, dass ihr nicht im Stau steht und auch sonst keine Unannehmlichkeiten habt. Das war der Radio Tux Jahresrückblick, was so alles passiert ist in diesem Jahr. Es sind natürlich noch viele, viele Kleinigkeiten passiert, die wir jetzt hier nicht durchnudeln konnten und das Ding hier ist sowieso schon viel zu lang. So lang wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber ja, so ist es halt dann doch passiert. Da bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein tolles Familienfest, dass ihr mal ein bisschen
zur Ruhe kommt und nicht die ganze Zeit nur vorm Rechner sitzt. Nein, ich wünsche euch natürlich wunderschöne, geekige Weihnachtsgeschenke. Wir hatten ja in der letzten Sendung auch ein paar vorgestellt und ich hoffe mal, ja, ihr verbringt einfach eine besinnliche Zeit und hoffe ich auch, dass ihr gut ins Jahr 2011 rüberrutscht, uns wohlgesonnen bleibt und dann bedanke ich mich nochmal, dass ihr diese Sendung hier hört, dass ihr uns überhaupt zuhört, dass ihr uns unterstützt. Bedanke mich bei allen Leuten, die bei Radiotux mitmachen und es gestalten und das in den nächsten Jahren auch weiter tun werden. Und ein ganz herzlicher Dank geht auch nochmal an unsere Sponsoren. Ohne die wäre das Jahr auch nicht so geworden, wie es geworden ist. Und da herzlichen Dank an Open Coffee und Tarent. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich hier jetzt nochmal so ein bisschen die Werbung quasi oder die Sponsoren nochmal untergebracht habe. Aber ohne die wäre es einfach nicht das Gleiche. So hätten wir uns das ganze Zeug nicht leisten können. Und wer vielleicht nicht auf den 27C3 geht und vielleicht jetzt über Weihnachten oder wie nennt man es so schön, zwischen den Jahren noch zu viel Zeit hat, für den nochmal eine kleine Statistik. Wir haben dieses Jahr 21 Horaz-Sendungen, 12 Talk-Sendungen, 2 Premium-Content, 73 Weekly News, 8 Playing Penguin Sendungen, 2x Mauspad, 11 Magazin und Interview Sendungen und 109 Interviews veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr nicht alle davon gehört habt und noch ein bisschen reinschnuppern wollt, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Okay, ja, dann wünsche ich euch, wie immer, frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habe gerade schon gesagt, bleibt uns wohlgesonnen. Bis nächstes Jahr.
Grüezi miteinander, liebe Hörer von Radio Tux. Hier spricht Roman Hamnart aus der Schweiz. Weihnachten steht wieder einmal mehr vor der Tür, unübersehbar, mindestens aus der kommerziellen Warte betrachtet. Deswegen wünsche ich uns allen etwas mehr Zeit. Zeit für das Wesentliche, Zeit für Freunde, Zeit für die Familie, Zeit für die Community und Zeit für die Hobbys. Und dafür etwas weniger Gier, der wir wohl nicht aus eigenem Antrieb hinterherrennen. Sie wird uns vielmehr suggeriert vom Kommerz. Darum wünsche ich uns allen etwas mehr Zeit für das Sein, zum Nachdenken vielleicht oder um ein Buch zu lesen, vielleicht auch für einen gesunden, langen und tiefen Schlaf, der nicht nur 4 Stunden dauern soll. Wir verpassen nichts, was wesentlich wäre. Wir entrinnen bloß dem Nachrennen hinter einem Phantom, dem Kommerz. Zeit. Zeit, um zu erfahren, dass wir tatsächlich leben und nicht nur konsumieren. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr mit ausreichend Zeit wünsche ich uns allen.
Falls ihr Lust habt, selbst ein Teil von Radiotux zu werden und unser Programm mitzugestalten, alle Informationen findet ihr in den Shownotes zur Sendung. Am Anfang der Sendung angedeutet, haben wir dieses Jahr für euch ein Gewinnspiel. Tu Gutes und dir wird Besseres widerfahren, so lautet ein gängiges Sprichwort. Wir von Radiotux nehmen das natürlich wörtlich. Unterstützt uns doch mit einer Teilnahme an unserer anonymen Hörerumfrage. Den Link findet ihr selbstverständlich auf radiotux.de und in den Shownotes. Wenn ihr am Schluss eure E-Mail-Adresse hinterlasst, nehmt ihr automatisch an unserem jährlichen Weihnachtsgewinnspiel teil. Diesmal haben es die Gewinne in sich. Hochklassige IT-Fachbücher des Galileo Press Verlags, weitere Bücher gibt es vom Open Source Press Verlag, Warengutscheine vom Spezialisten für Geek-Zubehör getdigital.de und eine Linux-Tastatur von tux-hardware.de, natürlich ohne Windows-Logo. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück. Über den Gewinn wird per Los entschieden, der Rechtsweg ist selbstverständlich ausgeschlossen. Mitarbeiter von Radio Tux und der an den Gewinn beteiligten Firmen sind selbstverständlich ausgeschlossen. Das war's mit der Radio Tux Magazinsendung für dieses Jahr. Habt ein schönes Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Ich werde mich zum Glück ohne Reim von euch verabschieden. An dieser Sendung waren unter der Leitung von Tobias beteiligt Patrick, Roman, Ingo und Oliver. Die Stimme hieß für euch wieder Sebastian Mayer. Über Fragen und Kritiken freuen wir uns natürlich an redaktion@radiotux.de. Wir hören uns im nächsten Jahr. Macht's gut.
Oh, Entschuldigung, da habe ich mich verlesen. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches neues Jahr wünsche ich euch. Doch bevor Weihnachten kommt, möchte ich euch gerne noch ein kleines Gedicht vorlesen. Wenn ich singen könnte, würde ich es auch vorsingen. Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkt euch das Leben, doch das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit, morgen ist es noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden, Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden, Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann, allerdings nur nebenan. Lauft ein bisschen durch die Straßen, dort gibt's Weihnachtsfest genug. Christentum vom Turm geblasen, macht die kleinsten Kinder klug. Kopf gut schütteln vorgebraucht, ohne Christbaum geht es auch. Tannengrün mit Osrambirn, lernt drauf pfeifen, werdet stolz. Reißt die Bretter von den Stirn, denn im Ofen fehlt's an Holz. Stille Nacht und heilge Nacht, weint, wenn's geht nicht, sondern lacht. Morgen, Kinder, wird's nichts geben, wer nichts kriegt, der kriegt Geduld. Morgen, Kinder, lernt fürs Leben, Gott ist nicht allein dran schuld. Gottes Güte reicht so weit, ach du liebe Weihnachtszeit. Das war das Weihnachtslied, chemisch gereinigt von Erich Kästner. Ich wünsche euch ganz tolle, ruhige Tage und ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-like.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.